Krieg ist das beste politische Mittel der Exterritorialisierung innerer Krisenmomente, der biopolitischen Disziplinierung durch Angst als Sicherheitstechnik. Krieg ist mehr als ein Krisenmanagement. Krieg und gewaltformige Austragung von Konflikten sind Zeichen für sowohl strukturell wie strategisch fehlende Hegemonie. Und dies ist sowohl auf der globalen Ebene, aber auch regional im arabischen Raum und national zwischen Israel und Palästina. Für mich das grundsätzliche Verhältnis, das diesen Raum charakterisiert, ist das koloniale Verhältnis als Herrschaftsverhältnis. In seiner spezifischen Form oder beziehungsweise in seiner klassischen Form der Siedlung Kolonialismus, den Palästina-Israel-Konflikt. Alle, sowohl Israel wie die arabischen Staaten, sind koloniale Konstrukte, deren nationale Staatsbildungsprozesse sich im Kontext der damaligen biopolaren Welt unter der US-Hegemonie ansetzte und deren jeweilige Nationalstaaten sich gegenseitig konstituierten. Das ist sehr wichtig für dieses Verhältnis bis heute. Das Grenzverhältnis, materialisiert durch mehrere Kriege seit 1948 bis vielleicht bis 2002, ist insofern zentral, als es hauptsächlich der homogene Konstitution der jeweiligen Volks als Nation wirkte. In diesem Kontext stellte der palästinensische Raum ein, um eine militärische Metapher zu benutzen, strategische Tiefe, sowohl für Israel als auch für die arabischen Staaten. Das heißt, die jeweiligen inneren Krisenmomente, Konfliktpotenziale werden stets auf diesen Raum abgewälzt. Also in den arabischen Ländern, immer wenn die arabischen Regime von der Befreiung Palästinas sprechen, wissen die Leute, dass sie demnächst einen auf den Deckel kriegen. Die historische Schieflage nach dem Zusammenbruch 1989-90 ermöglichte eine Form der Konfliktregulierung des Konflikts, die jedoch auch von dem kolonialen Moment gekennzeichnet war. Dies drückte sich damals aus, als den Palästinensern die Selbstbestimmungsrecht bei der Ernennung ihrer jeweiligen politischen Vertretung durch die damaligen herrschenden Likud-Block unter Shamir. Zur selben Zeit, das heißt Anfang der 90er Jahre, durch die verstärkte Migration russischer Einwanderer nach Israel, hat sich eine politische Verschiebung stattgefunden, eigentlich eine zweite politische Verschiebung. Die erste politische Verschiebung meines Erachtens war Mitte der 70er Jahre, sowohl in den arabischen Staaten, aber auch, als auch in Israel. Es fand eine konservative Wende statt. 1977 kam zum ersten Mal der Likud-Block an die Macht in Israel, nach fast 30 Jahren Herrschaft des Arbeiterblocks. Und in den arabischen Staaten genauso hat sich eine politische Verschiebung dahin, dass die ehemalige linke Kräfte, sowohl innerhalb der Staatsapparate, aber auch in der sogenannten Zivilgesellschaft, verdrängt wurden und durch konservative bis hin zu ultrakonservative Kräfte ersetzt. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich, wie gesagt, eine politische Verschiebung in Israel stattgefunden und die ist insofern wichtig, auch für die Entwicklung heute, als die Staatsform sich dadurch transformiert hat. Und zwar wurde damals ein Regime eingeführt, das ähnlich des amerikanischen politischen Regime, ein präsidiales sozusagen Regime, das eigentlich die Fraktionierung der Gesellschaft eigentlich Rechnung tragen sollte. Aber dadurch hat sich der Staat zu einer, ich nenne es einfach, also zu einem liberalen Staat als Beute für klientelistisch partikulare Interessengruppen, deren politischer und ideologischer Zusammenhang nicht mehr vermittelbar war, außer durch die Perpetuierung des kolonialen Verhältnisses qua Gewalt. Und dies gilt genauso für die arabischen Staaten. Das heißt, es liegt auch in den, nicht in den Interessen der jeweiligen Arabischstaaten, vor allem die Grenzstaaten, dass dieses Konflikt in friedlichen Form gelöst wird. Weil dann sowohl für Israel, aber auch für die arabischen Staaten gewinnen die internen sozusagen Konfliktmomente an Bedeutung. Und da müssen sie sozusagen mit ihren eigenen Problemen zurechtkommen. Aber in dieser Perpetuierung dieses Verhältnisses werden die jeweiligen Bevölkerungen als Geiseln in diesem politischen Abenteuer mitgenommen. Für mich hängt die Koinzidenz zwischen globaler Gewalteskalation und der gewaltförmigen Zuspitzung im Israel-Palästina-Krieg, und mit diesem Wort Krieg will ich halt dieses konjunkturelle Moment bezeichnen des Konflikts, also der letzte Krieg, hängt, diese Koinzidenz ist nicht willkürlich, hängt die Regulierung und nicht der Frieden, ich spreche von Regulierung des Konflikts, vor allem von der Vormachtstellung der USA einerseits und andererseits von dem Verhältnis letzteren zu seinen Verbündeten ab. Das subjektiv-strategische Moment im Krieg des rechten Blocks in Israel und der Selbstmordattentate nationalistischer Palästinenser vermittelt den Versuch der Kräfte beider Lager innerhalb dieser Krisensituation und mit der Willens- und Handlungsunfähigkeit europäischer wie US-amerikanischer Kriegsstrategen maximale Besitz, Gewinngelände und Ansprüche auf befreite Herrschaftszonen als optimales politisches Kapital für zukünftige Verhandlungs- und Regulierungsformen zu akkumulieren. Es ist eine Art Kriegsökonomie bzw. Ökonomie des Krieges. Die primitiv bastialische Form der Gewalt, die diesem kolonialen Verhältnis immanent ist, katapultiert die historisch verschobene Ursprünge dieses Herrschaftsverhältnisses, personifiziert durch die jeweiligen nationalistischen Blöcke und deren Führer, und macht vor allem eins klar: dieses Verhältnis ist historisch bis zu seiner äußersten Grenze angelangt. Dies bedeutet jedoch, dass vielleicht zum ersten Mal, und das hat schon mal Moshe Zuckermann angedeutet, dass zum ersten Mal in der Geschichte dieses Konflikts deutlich wurde, was die Trennung, Verbindung beider, also Israelis wie Palästinenser, bedeutet und mit welchen vorprogrammierten Unsicherheiten und Instabilitäten beider Gesellschaften jeweils gerechnet wird, wenn nicht eine andere politische Form des Zusammenlebens gesucht und gefunden wird. Es ist, für mich jedenfalls, nicht von ungefähr, dass beide Regime und die Gewaltform ihrer Kämpfe hoffnungslos apokalyptische Züge annehmen, was die Affinität zu dieser globalen Gewaltsituation offenbart. Selbst die Lösungsszenarien, die sich aktuell abzeichnen, bewegen sich innerhalb derselben Situation, sowohl strategisch wie diskursiv innerhalb dieser kolonialen Situation. Nicht nur die Strategie des israelischen Militärs, nicht nur die Regulierungsvorschläge von Ministerpräsident Sharon in den USA, sondern vor allem die Ansätze der Konfliktregulierung europäischer und US-amerikanischer Kräfte, so wie dies der Fall bei der Intervention im lokalen Konflikt um die Gebirgskirche zeigt, tendieren in Richtung einer neuen treuhänderisch-kolonialen Form des Protektorats, die wiederum das Kolonialdenk- und Handelmuster ausdrücken, nämlich die Unterstellung des fehlenden kollektiven Willens der Palästinenser und ihrer nationalstaatlichen Unreife, die die Bevormundung äußerer Mächte bedarf. Für die Akteure ist diese Logik und die daraus abgeleiteten Friedensszenarien sind nur konsequent. Unterstellen Sie doch, dass der Bruch mit dem kolonialen Verhältnis Chaos verursacht. Aber sind diese Logik und die Bevormundungsszenarien haltbar, ein unvermeidlicher Sachzwang? Darüber und über andere politische Formen des Friedens will ich heute diskutieren, nicht zuletzt, weil die Lösung dieses Konflikts für mich eine regionale Verschiebung mit sich bringt, die historisch und politisch von Bedeutung für den gesamten Raum darstellt.
Sie hörten einen Mitschnitt der Podiumsveranstaltung Wege aus der Sackgasse, der Nahostkonflikt und die Solidaritätsbewegung, die am 10. Mai in Frankfurt am Main stattfand. Auf dem Podium saßen Moshe Zuckermann, Aida Tuma Suliman und Sabah al-Nasseri. Damit verabschiedet sich die Redaktion Aufgehoben.